Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Jetzt hast du gerade einen spannenden Punkt angesprochen, nämlich so ein bisschen deine Trainingsphilosophie, der mich auf einen Gedanken gebracht hat, den ich kurz super gerne mit dir besprechen würde. Und zwar in den letzten 3 Jahren, so seit ich angefangen habe als Trainer zu arbeiten, habe ich immer mich so ein bisschen auch mit dem Punkt beschäftigt, warum sind beispielsweise gerade bei den Winterspielen ist es ein bisschen anders, aber gerade bei den Sommerspielen andere Nationen immer eigentlich uns so weit voraus, den Deutschen. Und ich habe für mich so ein bisschen das Gefühl, zumindest gerade was so das Mindset angeht, dass wir in Deutschland ein bisschen zu sehr an dieser olympischen Philosophie dabei sein ist alles hängen. Und dass das irgendwie im Vornherein immer zu sehr in den Vordergrund gestellt wird und so nach dem Motto, ja, jeder ist eigentlich zufrieden damit, dass wir überhaupt zu Olympia fahren und es geht gar nicht mehr darum, am Ende bei Olympia wirklich mit Gold nach Hause zu kommen. Und wenn man sich mal beispielsweise die USA anschaut, dann ist das halt ein ganz anderer Fokus. So, da geht es um die Goldmedaille, da geht es nicht darum, dabei zu sein, sondern da fahren die Athleten natürlich dahin, um eine Medaille zu holen. Wie siehst du das aus deiner Sicht?
Also auch ähnlich ist auch wieder dieses Problem, Gesellschaft. Wie gesagt, man darf es ja heute teilweise nicht mehr äußern, also nicht mehr so negativ oder so hart sagen. Ne? Das Wort Hass ist verboten, das Hauptwort, wie gesagt, bei mir ist es krankhaft, also ich war krankhaft erfolgssüchtig. Sind auch wieder zwei Worte mit süchtig und krank, die man nicht benutzen kann. Ich benutze sie trotzdem, weil mich ja zu dem gemacht hat. Und das ist ja jetzt nicht negativ. Ich habe ja damit niemanden geschadet oder ich habe jetzt niemanden verletzt. Ja. Sondern war einfach nur, ist für mich ein Ausdruck, den ich benutze, den man früher benutzt hat, den man heute nicht mehr benutzen darf. Dieses Fair Play. Also, ja, das hört sich jetzt vielleicht krass an, aber ich habe meinem Gegner nicht den Sieg gegönnt. Heute ist manchmal so, habe ich manchmal so das Gefühl, dass du so nett und positiv sein musst. Und wie gesagt, nicht auf dieses Wort Krieg oder so. Weil jetzt früher haben wir gesagt, oh, heute ist Krieg. Ne? Ja. Also es war jetzt ja nicht, ich möchte denjenigen ja nicht umbringen.
Ja.
Ne? Und ich will den ja auch nicht eine platschen oder den irgendwie unfair irgendwie schlagen. Ne?
Ja.
Sondern für mich hat das Wort Krieg halt dann den Ausdruck gehabt, heute geht jeder alles, wir geben alles, die geben alles und der Bessere wird über gewinnen. Der ist Krieg und nicht negativ wird. Also nicht negativ im Sinne von, ich will jemandem einen Schaden zufügen, mache ich ja nicht. Ne? Und du musst dich heutzutage für viele Sachen so entschuldigen und lieber so einen Schritt zurück machen, gerade wir. Ich habe auch mit dieser Doping-DDR-Geschichte nichts zu tun, wo man auch manchmal so dachte, man muss jetzt ein bisschen den Mund halten, weil ihr habt doch früher hier in der DDR gedopt. Also ich erstens habe ich nicht gedopt. Ich habe mit dem System auch nichts zu tun gehabt, mit diesem Doping-System, und ich werde mich dafür auch definitiv nicht entschuldigen, weil ich damit nichts zu tun hatte. Und hätte ich damit sogar zu tun gehabt, als wäre ich so alt gewesen, dass ich in diesem System bin, hätte ich doch für mich selber wahrscheinlich entscheiden können, wenn die mir auf den Tisch legen, so wie meine Mutter das entschieden hat, nee, mache ich nicht. So, ja. Dann hätte ich mit den Konsequenzen leben dürfen können, aber du kannst doch nicht alle, die in der DDR Sport gemacht haben, wie gesagt, meine Mutter ist das typische Beispiel, die hat es halt nicht gemacht und dafür wurde sie halt entlassen, ne, oder raus, also dem System quasi entzogen, weil du nicht das mitgespielt hast, was die mitspielen. So. Aber auch gerade deswegen, weil meiner Mutter so weit passiert ist, weil sie eben halt nicht gesagt hat, ja, ich mache das so, um den Erfolg zu haben, um zu Olympia zu fahren, um das und das, sondern sie wollte das unter ihrem persönlichen, was geht und was geht nicht, oder mit was kann ich vereinbaren und was kann ich nicht vereinbaren, möchte ich diesen Sport machen und funktioniert das nicht, kann ich das nicht so machen und muss mich euch unterordnen, dann mache ich es halt nicht. Dann ist es halt schade, weil der Traum platzt dann, der Riesentraum, aber ich werde mich nicht, meine Seele nicht verkaufen gegenüber was anderem. Ne? Und da habe ich jetzt teilweise heute so auch so das Gefühl, dass die Gesellschaft jetzt vorschreibt, du darfst es nicht mehr sagen. Mhm. Und du darfst jetzt dich darüber jetzt nicht negativ äußern. Oder du bist doch damals in der DDR, wo da Doping war. Ja, das interessiert mich doch nicht. Ne? Ich habe doch, wie gesagt, ich habe weder die Mauer hochgezogen, die kommt ja auch mal ziemlich oft bei uns zu Ost und West.
Ja.
Ich sage, ich wollte nicht, dass die Mauer hochgezogen wird. Mhm. Ne? Also mir brauchst du halt zu meiner Leichtathletikzeit schon zu meinen Sprintkollegen aus München zum Beispiel sagt, mit Ost und West brauchst du mir nicht kommen. Also ich habe mir nicht ausgesucht, die Mauer hochzuziehen. Ne? Ich finde, wir sind alle ein Volk. Also sind wir ja jetzt, oder war ja zu dem Zeitpunkt schon so. Und ich habe mich da mal schon im Leben mit dem Gewehrt gegen so eine Sachen, womit man selber persönlich in der Vergangenheit keinen Einfluss hat. Und deswegen finde ich das jetzt heutzutage schade, dass man so ein bisschen den Fokus verliert Und manche Trainer oder auch Mentalleute so, der sagen, ja, das kannst du so auch nicht sagen. Ja, aber genau mit dem Schritt, das zu sagen, weil dir ja nichts Negatives ist an sich.
Ja.
Würdest du den Menschen aber so motivieren, dass er halt ein besseres Training hinkriegt, erfolgreicher ist und ja, mehr schafft einfach auch, ne? Du darfst es aber nicht sagen. Und jetzt auch diese sportliche Schiene auch manchmal so komisch, ne? Diese Fairplay. Ich bin auch Fairplay. Ich wünsche dem anderen, wenn er gewonnen hat, ist das für mich, habe auch zu den Russen in Sochi, ihr habt heute an dem Tag die beste Performance abgeliefert. Wir nicht und deswegen haben wir heute keine Medaille gewonnen.
Ja.
Deswegen wünsche ich ihm ja danach, nach dem Wettkampf, und das meine ich ja wirklich ernst, hat er das an dem Tag die beste Performance, also hat er mit Recht und ist ja einfach die rechte Sieger geworden an dem Tag, ne? Trotzdem befinde ich mich ja vorher mit dem in der Konkurrenz und kann ja mir so viel Motivation rausholen, wie ich möchte. Ne? Und das finde ich halt heute teilweise so gesellschaftlich ein Problem, dass sich viele gar nicht mehr so auch als Trainer trauen, jemanden zu motivieren,
ja.
Weil die denken, die ecken dann irgendwo an. Ne?
Bist du dann für dich immer so ein Stück weit, sag ich mal, in die Wettkämpfe reingegangen nach dem Motto, das Einzige, was zählt, ist der Sieg?
Ja. In dem Moment, wo halt 15 Mann, ich habe es ja vorhin schon gesagt, 15 Mann können eine Medaille gewinnen. Das heißt, du hast auf jeden Fall eine berechtigte Chance, von 15 Leuten den Titel zu holen. Und ab dem Tag war für mich die Sache, Gewinn ist alles. Ne? Dann gab es halt die Saison 2014, die mich ja auch, die eigentlich ja meine letzte olympische Saison werden sollte. Wo man ja unter anderen Umständen, also weil dieses Geräteproblematik, ich will jetzt nicht wieder aufgreifen, aber es lag ja nicht an unserer persönlichen Fitness. Also an der Athletik lag es nicht. Es lag auch nicht an dem Piloten, der super gefahren ist. Es lag rein an dem Gerät, ne? Wo man ja für, also gerade ich als Anschieber, keinen Einfluss habe. Ne? So. Ich wollte eigentlich mit der Meisterschaft aufhören, aber dadurch, dass es da wirklich so sehr grenzwertig schlecht lief, habe ich ja dann nochmal quasi 4 Jahre verlängert, weil der nachträglich auch gut war. So. Aber bei diesen Olympischen Spielen zum Beispiel hatte ich immer noch zwar die Performance, ich will hier die beste, ja, die besten, für mich das Beste abrufen, aber ich weiß, dass ich keine Chance habe, Olympiasieger zu werden. Mhm. Und das ist dann ein großer Unterschied. Du gibst trotzdem alles, aber du weißt eigentlich, gewinnen kannst du auf jeden Fall nicht. Und da ist es zählt aber auch für mich, trotzdem für sich eine beste Performance rauszuholen. Also wirklich trotzdem, auch wenn du es nicht wirst, so zu arbeiten. Ne? Du weißt es, du wirst nicht Olympiasieger, dafür sind die einfach so stark, die anderen, weil du einfach einen Nachteil im Gerät hast. Aber ich werde trotzdem alles dafür tun, vielleicht sogar noch einen 4. Platz oder einen 3. Platz zu kriegen. Ne? Also wie gesagt, das war dann eben halt der Fokus. Und du kannst dich trotzdem genauso motivieren wie vorher. Also wie als wenn du weißt, der Sieg zählt halt alles.
Ja, jetzt hast du Sochi 2014 schon angesprochen. Lustigerweise ist das so von allen Olympischen Spielen, bei denen du dabei warst, das Einzige, was nicht so optimal funktioniert hat. Dennoch das Einzige, was hier gerade auch im Büro als Bild an der Wand hängt. Ah, nee, da sind die anderen, okay. Nichtsdestotrotz hast du gerade schon gesagt, das Ergebnis war natürlich nicht so zufriedenstellend, obwohl es eigentlich deine letzten Olympischen Spiele werden sollten. Wie schwer oder auch leicht ist es dir gefallen, dann nochmal so diesen Schalter umzulegen und zu sagen, okay, jetzt gebe ich nochmal 4 Jahre Gas?
Also dazu muss ich auch wieder eine kleine Vorgeschichte erzählen. Es sollten ja meine letzten Olympischen Spiele werden. Danach ist die WM in Winterberg gewesen. Da wollte ich eigentlich so meinen persönlichen Abschluss finden. Aber olympischer Abschluss wäre halt solche gewesen. Bei der WM danach wollte ich halt mit der ganzen Familie, Freunde alle einfliegen, weil es halt relativ nah dran ist, die WM im eigenen Land. Und deswegen sollte eigentlich Olympia mein Vorabschluss werden und dann zur WM. Und ich habe mir aber ein Jahr davor bei der WM den Beuger abgerissen. Und also sehr, sehr tragisch eigentlich auch abgerissen. Durch eine fehlerhafte Spritze, die ich da reinbekommen habe, mit Cortison. Und danach haben eigentlich alle zu mir gesagt, das war jetzt Kuske, die Karriere ist jetzt vorbei. Also der wird nie wiederkommen. Und hat mich intern so gewurmt, dieser Satz von vielen Leuten, also nicht nur von einer oder von zwei Personen, sondern von vielen Leuten, dass es jetzt mit Kuske war, die Karriere ist beendet mit dem Ding, war ein Jahr vor Olympia. Ne? Das ist für mich so ein bisschen nicht eine Welt zusammengebrochen, aber ich habe das erste Mal so richtig festgestellt, wie man einen fallen lässt, obwohl man ja eine ordentliche Karriere schon hingebrettert hat und immer noch einer der besten Athleten der Welt ist, wie schnell man dann so auf jemanden, oder wie schnell man das als Thema aufgreifen kann, dass das jetzt war und dass das so und so nicht mehr schafft. Und ich meine, ich habe mir den Beuger abgerissen hinten direkt an der Sehne, der hängt 4 Zentimeter tiefer. Wer sich so ein bisschen medizinisch auskennt, du musst dann innerhalb, wenn du wirklich nochmal Sport machen möchtest oder also Performance bringen möchtest, dann musst du wieder ran. An den Knochen unten, an das Becken. Wenn du dich normal bewegen kannst, dann wächst du auch irgendwo da fest. Und du kannst dann trotzdem ohne Schmerzen und ohne Behinderung auch Sachen machen. Mhm. Du kannst halt bloß nicht mehr versuchen, so schnell wie möglich von A nach B zu rennen. Also in einer guten Zeit.
Ja.
So, und dann war für mich die Sache, ich hatte einen Verbandsarzt damals, der ja ein bisschen lapidare, aber wahrscheinlich auch diese Aussagen, ne? So sagt er, ja, okay, 6 Wochen, dann kannst du mal versuchen zu belasten, weil er aber auch schon wahrscheinlich aufgenommen hat, der Kurs kommt so und so nicht mehr wieder. Ne? Die Presse hat ja gleich danach, ARD, ZDF, ich weiß gar nicht, wer es genau war, hat er dann gleich nach dem Wettkampf, nachdem die Diagnose erstarrt war ja ein Bericht dann in der Zeitung überall, die man ja dann so gelesen hat und gesehen hat, die hat er wahrscheinlich damit aufgenommen. Und damit habe ich mich nicht abgefunden. Also ich habe mich nicht damit abgefunden, dass es das jetzt war,
ja,
weil ich ja noch gar nicht bewiesen habe oder noch gar nicht geguckt habe, wie kann sich denn wieder zurückkämpfen. Ne? Und hatte dann schon ab Tag 1 nach der OP, und da muss ich auch vielleicht nochmal was zur Motivation sagen, zu externer Motivation als Athleten. Ich hatte einen Verbandsarzt hat eine Fehldiagnose gemacht. Ich hatte damals den Eschelhoff-Arzt, der bei uns in der Bundeswehr in Oberhof war. Der war dort quasi für die Sportarten in Oberhof zuständig. Mhm. Also Skispringen, nordische Kombination, Bobfahren, Rodeln, alle möglichen Leute sind zu dem nach Erfurt gefahren, wenn die Probleme hatten, die Sportler. Bei dem war ich in Behandlung, bin dann aus Potsdam immer zu dem Dr. Lutz abends nach Erfurt, teilweise bis 0 Uhr da gesessen bei ihm in der Praxis. Bin ihm da sehr, sehr dankbar für. Der den Beuger hat sich angeguckt hat, die Diagnose bekommen hat von mir, was der Arzt meinte, und sagte, dass er damit nicht einverstanden ist. Da war ja schon mal für mich wieder so ein positiver Fall. Hier steht jemand hinter dir, ein Arzt, der dir hilft, der das auch anders sieht als die anderen. Ne? Und ist dann aber irgendwann mit seinem Latein ans Ende gekommen. Und das ist aber auch wieder was, weil ich so positiv von jemandem mitnehme. Es ist ein Arzt, der Sportarzt, der ist Nationalmannschaftsarzt bei den Eisschnellläufern. Also wirklich einer der besten Ärzte, sonst wäre der nicht bei Olympia dabei. Der selber kommt von sich aus und sagt, Kevin, ich bin hier am Ende mit meinem Latein, ich würde gerne eine zweite Meinung holen. Und das machen schon ganz, ganz, ganz wenige Ärzte, die auf dem Level schwimmen. Ne? Normaler Hausarzt würde wahrscheinlich machen. Oder normalen Allgemeinmediziner, der sagt, ja, also ich kenne mich jetzt mit Magen-Darm-Krankheiten aus, aber mit Fußgelenk und so Orthopäde bin ich nicht, schicke ich dich mal dahin. Ne? Ja. Sportärzte ist ein bisschen was anderes. Die vereinnahmen manchmal so den Erfolg natürlich auch für sich. Ne? Die sind ja Teil der Nationalmannschaft. Und da hat mich das schon das erste Mal gewundert, dass der sagt, ich würde dich gerne an Müller-Wohlfahrt überweisen. Also an die eigentlich Sportarzt-Koryphäe, die es gibt. Ne? Ich kannte den bis zu dem Datum nicht, nur natürlich von den ganzen medialen Geschichten, aber persönlich nicht. Ne? Und mich hat halt da schon im ersten Moment beeindruckt, dass Dr. Lutz sagt, ich würde mir die zweite Meinung, und ich glaube, dass du da besser aufgehoben bist als bei mir, dass sich jemand da mit einem Konkurrenten, in Anführungsstrichen, zusammentut, um mir zu helfen. Das fand ich schon das erste Mal für mich so positiv, und das war für diese Motivation für die nächsten 4 Jahre ganz, ganz wichtig, dass der Dr. Lutz in dem Moment das gesagt hat. So, dann haben wir dem Dr. Müller-Wohlfahrt eine E-Mail geschrieben, und 5 Minuten später kam die Antwort von ihm. Und das war wieder so ein einschlägiges Ergebnis von mir. Der große Dr. Müller-Wohlfahrt schreibt, Dr. Lutz, ich soll morgen sofort bei ihm um die und die Uhrzeit in der Praxis sein, und er freut sich auf mich. Und da war wieder so ein Aha-Effekt. Ein zweiter Mensch, diese positive, wir haben die Schichten reingeschrieben, die passiert sind. Ne? Und ich bin nächsten Tag zu Dr. Müller-Wohlfahrt gefahren. Saß da in dem großen Foyer, und er kam runter, hatte sich mit mir beschäftigt. Und wie ein Freund kommt er den Gang runter gesprintet und sagt, okay, mit weit aufgerissenen Armen. Und das war wieder so ein Punkt. Und jetzt sind so diese Bausteine, die sich so im Kopf, die so einen so motivieren und die eigentlich zu dem machen lassen, weil ich nachher nochmal geworden bin danach, ne? Wo ich sage, der kommt so motiviert zu dir, eine Koryphäe, die, wir sind Millionäre im Fußball, kommen hier aus dem Ausland geflogen, bezahlen einen Haufen Geld, um bei dem Dr. Müller-Wohlfahrt behandelt zu werden, und der sagt meinen Vornamen und nimmt mich auf, als wenn ich den schon 1000 Jahre kenne, als dem ich sein Freund bin, und der hat das wirklich richtig entschieden damals für mich, und der hat gesagt, pass auf, Kevin, vom reinen Fühlen her 4,2 Zentimeter abgerissen. So, dann haben wir ein MRT gemacht, nochmal neu. 4,2 Zentimeter ist rausgekommen in dem Dienst. Wieder verblüffend für mich. Ja, spielt keine Rolle. Morgen früh 8 Uhr wirst du operiert. Ich sage, kann ich nicht, ich wollte ja nur zur Kontrolle kommen. Ich kann nicht morgen früh, ich habe ja einen Schmidt, keine Tasche, keine Zahnbürste, gar nichts. Ist mir scheißegal. Morgen früh um 8 Uhr wirst du hier operiert in München. Dann hat er das alles organisiert, das auch vom Preis her. Ne? Das sind da, wo die Fußballer bezahlen da wahrscheinlich 20.000, 30.000 Euro für eine OP. Bei mir alles normal mit der Bundeswehrrichtung passiert. Also Leute setzen sich für dich ein, wollen unbedingt, dass du fit bist, und wollen nicht mal mit dir Geld verdienen. Also denn so in dieser Phase ist da relativ viel mit mir im Kopf passiert nochmal, wo ich schon ganz, ganz weit unten war. Haben mich so Leute wie Müller-Wohlfahrt, Dr. Lutz, also alle diese, wir kümmern uns um dich, wir kriegen dich fit. Und der hat dann zu mir gesagt, pass auf Kevin, was haben die zu dir gesagt? wenn der Beuger wieder dran ist, sind es nur 80% deiner Leistung. Jetzt erkläre ich dir das mal richtig. Ich sage, deine Sehne zieht sich über Jahre durch diese schweren Belastungen, durch diese Sprints zieht sich die Sehne immer so ein bisschen mit der Knochenhaut vom Knochen ab, vom Becken. Ne? Das heißt, du hast immer durch diese Belastung einfach im Alter, ist ja wie wenn man so einen Gummi jahrelang zieht, dann wird der auch an der Stelle, wo der verbunden ist, immer weicher.
Ja.
So diese Stelle, die ist ja so und so eingerissen, ne? Die trainiert die jetzt nochmal komplett ab, rau den Knochen an, zieht die Sehne wieder hoch in Haken, also die wird dann befestigt in der Sehne und die wächst da in 100 Tagen zu 100% wieder an. Wie viel Prozent hast du denn vorher durch diese Belastung der Sprints und des Krafttrainings ohne die Verletzung? Da ist es auch nur noch 90%. Mhm. Ne? Ich stelle jetzt quasi wieder 100% an. Die ist ein bisschen kürzer, aber die kriegen wir hin in der Therapie, dass du wieder auf die Länge kommst, ne? Aber du bist danach wieder so 100% belastbar und bist stärker als vorher. Und das war auch wieder so ein Satz, der von Müller-Wohlfahrt kam, richtig erklärt. Also wieder so mental, mit so eine mentale Geschichte. Man kann ihn dann eigentlich so auch als Mentalcoach bezeichnen. Ne? Ja. Der hat mich dann mental wieder so gegriffen, hat er gesagt, pass auf, bumm. So, und dann ist noch passiert, Usain Bolt da vor Ort. Also ich habe ja den 30 Meter mal die gleiche Zeit geschafft oder noch schneller als er. Passiert dann so eine Verbindung und dann hat er mit ihm über mich gesprochen. Alles so Kopfsachen, die mich so gepusht haben. Und der letzte Satz war von ihm, Olympia bist du dabei, definitiv ein Jahr später. Und ja, das war für mich Motivation, dieser Mensch, Dr. Müller-Wohlfahrt. Ne? Ja, und dann ist die neue, jetzt hast du die kleine Motivations- oder mentale Geschichte davor mal von mir nochmal gehört, wo man mehr diagnostiziert hat, Bart. Ich bin dann in dem Jahr nochmal bester Anschieber geworden, komischerweise mit dem abgerissenen Beuger und eigentlich Karriereende. Also habe mich wieder für Olympia qualifiziert. Ja, wir hatten leider dieses Materialproblem. Und auch da war es so, nicht durch meine eigene Kraft schaffe ich es nicht, an meinem letzten Event dafür belohnt zu werden, dass du eben halt athletisch dich nochmal angekämpft hast, aus dem Tal wieder rausgekommen bist. Ne? Und ich habe einfach nicht akzeptiert, dann aufzuhören. War einfach für mich nicht möglich. Und deswegen habe ich dann entschieden, nochmal 4 Jahre ranzuhängen, wo dann alle anderen erst recht gesagt haben, jetzt ist so und so vorbei. Der geht auf die 40 zu, das ist unmöglich. 5 Olympische Spiele, das schafft keiner.
Ja.
Und dann auch eben halt auf diesem Niveau. Bei Olympia anzukommen, schafft er niemals. Das war aber auch wieder für mich so ein Ding. War wieder die Hälfte der Menschheit, sagt, das schafft er nicht. Jetzt ist recht. Könnte haben von mir. Ne? Das ist immer so mein Ding gewesen, jedes Jahr. Und wie gesagt, man hat mich eher mit negativen Sachen getriggert. Wenn die alle gesagt haben, ja, Kussi kommt wieder, wäre ich wahrscheinlich ganz normal weiter laufen, hätte ganz normal trainiert, aber durch diese Sprüche, die ja auch öfter dann kamen, auch in der Vorbereitung, sind es immer 5% mehr. Und sind eigentlich, ich habe mich ja nach Korea, nach 2018, nach der Silbermedaille bei vielen bedankt, die mir das nicht gegönnt haben, weil der Grund dafür, dass ich so erfolgreich bin, seid ihr, habe ich gesagt. Weil diese Prozente haben mich halt im Kopf immer motiviert in jedem Training.
Gleich geht's weiter mit der heutigen Folge. Ich will dir nur ganz kurz die Info für die ProMind Academy mitgeben. Die ProMind Academy ist dein mentales Trainingscenter im Sport, mit dem du trainieren kannst wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Profisportler, Leistungssportler oder ambitionierter Hobbysportler, innerhalb der ProMind Academy bist du bestens aufgehoben und bekommst regelmäßig neue Trainingsimpulse, hast Zugriff auf ein komplettes mentales Fitnessstudio mit mentalen Trainingsübungen, bekommst jede Woche die Möglichkeit, in Live-Trainings mit mir, aber auch mit anderen Trainern und Trainerinnen an deinen persönlichen Herausforderungen zu arbeiten, kannst immer wieder an exklusiven Workshops mit Experten und Expertinnen aus dem Thema mentale Leistungsfähigkeit teilnehmen. Und du hast die Möglichkeit, dich auch immer wieder mit anderen Sportlern und Sportlerinnen auszutauschen, sodass du auch von anderen Sportarten lernen kannst. Das Beste zum Schluss, du hast all diese Trainingsinhalte immer in deiner Hosentasche als App verfügbar, sodass du sie auch dann einsetzen kannst, wenn es wirklich darauf ankommt. Direkt vor deiner Trainingseinheit, direkt vor dem Wettkampf und so kannst du immer bestmöglich vorbereitet in deine sportlichen Herausforderungen gehen. Also check auf jeden Fall jetzt die Shownotes aus oder geh einfach auf www.promind.academy. Da findest du nochmal alle Infos und hast die Möglichkeit, die ProMind Academy 14 Tage komplett kostenfrei zu testen. Anschließend investierst du 39 € pro Monat, um innerhalb der ProMind Academy zu trainieren und dich sportlich einfach maximal weiterzuentwickeln, sodass du in Zukunft auf all deine Herausforderungen bestmöglich vorbereitet bist, deine Ziele erreichen kannst und dein sportliches Potenzial wirklich komplett ausschöpfen kannst. Also check jetzt die Shownotes aus oder geh auf www.promind.academy und dann freue ich mich auf unser gemeinsames Training innerhalb der ProMind Academy. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Folge. Ja, mega Story, auch vor allem deswegen, weil man dann halt mal sieht, wie wichtig es dann doch ist, auch immer mal wieder so das richtige Umfeld halt zu haben, weil du warst ja und bist es heute noch von deinem eigenen Mindset her unglaublich gefestigt. Du hast dich selbst trainiert, immer du hattest selbst diesen Fokus. Aber in dem Moment, wo dann halt selbst auch bei dir mal so in Anführungsstrichen der Akku leer ist und wo du durch diese Verletzung halt kurz vor Olympia da so komplett am Boden bist, kommt halt dann aus deinem Umfeld jemanden, der dich wieder hochzieht und der dich wieder pusht und dir dann halt so diese Motivation gibt. Und das zeigt, glaube ich, auch nochmal, wie super wertvoll es ist, dann halt einfach auch so die richtigen Menschen im Umfeld zu haben, die einen, wenn man es denn dann braucht, vielleicht nicht die ganze Zeit, aber wenn es wirklich drauf ankommt, dann auch doch nochmal pushen wieder.
Also richtige Worte. Also es, deswegen ist die mentale Geschichte, und das ist ja dein Part, für mich ja so extrem wichtig, ne? Also das ist so für mich einfach eine Sache, die man ja da bewiesen hat, die einfach dadurch passiert, einfach dein Comeback, ne? Dein Wiederrauskommen aus dem Loch. Ne? Und wie gesagt, ich war ja schon im Alter, wo man ja wirklich davon ausgehen hätte können, das Testosteronspiegel geht runter, ne? Also Verletzungsanfälligkeit und im Alter so und so, ne? Die Sachen regenerieren nicht mehr so schnell. So. Also man hat sich ja dann schon Kopf gemacht. Ne? Und bist du alleine gelassen an solchen Sachen, bist halt allein gelassen. Ne? Dann kriegst du dich halt nicht mehr so motiviert. Aber du hast schon recht, wenn du Leute in deinem Umfeld hast, die eben halt mental dich auch ein bisschen pushen und aufbauen, dann schaffst du auch noch im hohen Alter eine Leistung abzurufen. Ne? Und ich habe ja das Jahr danach habe ich ja durch diese Fehlbelastung, ne? Ich hatte ja der linke Beuger abgerissen, habe ich den rechten Beuger ein bisschen mehr belastet, dann hat auf immer eine Sehnenreizung am rechten Beuger. Die gleiche Stelle auf der anderen Seite. Wo man ja auch wieder sagt, ist kurz danach passiert, Olympische Spiele, kommst du fit durch, dann hast du aber, wie gesagt, ein bisschen mehr die rechte Seite belastet. Jetzt hast du das Problem auf jeden Fall auf der rechten Seite. Ist nicht abgerissen, aber die gleiche Vorgeschichte war das. Ne? Also auch wieder mit so einem Sehnenziehen angefangen. Ja. Bin in der Saison auch nicht gefahren, also nur 2 Rennen. Wurde da ein bisschen unter Druck gesetzt. Du musst. Ich habe jetzt auch gesagt, ich habe keine Probleme. Nee, du musst. Und dann passiert eine Verletzung. Wieder so eine untypische Sache, womit du selber nichts zu tun hast, wo dich andere Leute unter Druck setzen. Ne? Und dann hast du dir eigentlich bewiesen und hast dich wieder hochgekämpft. Kommt der gleiche Spruch danach, dieser. Ne? Ja, Winterberg jetzt BM nicht gefahren. Kommt nie wieder hoch. Aber wieder an der falschen Ecke. Ein Jahr nach Olympia. Wieder völlig den falschen Mann getriggert mit den Sprüchen. Ne? Bin dann nochmal vom Team weg. Also habe ich dann nochmal von meinem Piloten getrennt damals. Mit so Nico Walter, meinem letzten Piloten. Gleiches Spiel, wie als ich angefangen habe. Ne? Du wirst nicht mehr als der gesehen, der du bist, obwohl du Leistung hast. Leute sind damals ins Team gekommen, die, naja, wie will ich nicht sagen, rumgesponnen haben, aber die ja, so sich ein bisschen durchlanciert haben. Die wurden lieber mitgenommen, weil sie halt noch ein bisschen jünger sind, haben aber gar nicht, früher von ihrem Leistungsstand waren die nicht besser als ich. Mhm. Und bist deswegen nicht auf dem Schlitten drauf. Wo wieder bei mir erreicht wurde, mach nicht, weil es geht immer nur nach vorne bei mir, aber nicht bei dir. Geht einfach nicht. Ne? Dann habe ich das Team gewechselt. Der hat dann auch die Karriere beendet, der Maxi in der Art damals, das Jahr danach. Ja. Auch anderen Gründen, aber ein paar war natürlich auch, weil das Team ist halt auch zerbrochen, ne? Also weggegangen. Ich bin dann zu Nico Walter rüber gewechselt. Genau mein letzter Pilot. Und habe dann halt gesagt, jetzt greifst du nochmal die letzten fünf Spiele an. Und mit diesen zwei Vorfällen, die ich gerade dir erzählt habe, der Beugeabriss, Motivationspush, Müller-Wohlfahrt, mich gewundert, dass Ärzte so miteinander kommunizieren, obwohl sie Konkurrenzdenken eigentlich haben müssten. Danach die Saison, wieder so kämpfst du wieder hoch, bist wieder der Beste, danach wieder Belastung auf der anderen Seite, wieder fallen lassen. Das sind alles so ja, Punkte, die mich eigentlich für mein letztes Ziel, Olympische Spiele 2018, so stark gemacht haben. Deswegen würde ich auch immer nachträglich sagen, wenn ich mit jemandem spreche, ja, hättest du das vielleicht anders gemacht. Ich sage aber genau das, was am 2018 passiert ist im Februar bei Olympischen Spielen im letzten Lauf. Die sind das Ergebnis von dem, was davor passiert ist. Und das hat mich ja viel auch medialer, viel mehr nach vorne gepusht oder viel mehr meine Leistung nochmal nach oben gebracht, als hätte ich jetzt 2014 mit einer vielleicht Silbermedaille aufgehört oder Bronzemedaille. Ne? Ich wäre gar nicht, auch gerade für so dein Thema, ne? Ich hätte gar nicht so viel Mindset oder so viel rausziehen können, wenn das nicht so passiert wäre, 2014 ja. Und 2015. Ich wäre gar nicht zu dem Punkt gekommen. Ne? Aber wie ich es ja vorhin schon angesprochen habe, war ja 2018. Aber vielleicht willst du vorher die Frage stellen.
Ich glaube, du hast sie. Zumindest eine Frage dazu auf jeden Fall, weil du anfangs gesagt hast, dass es auch gerade 2018 bei den Spielen auch so von außen noch so ein paar, ja, nennen wir es mal, Spielereien gab, die versucht haben, dich so ein bisschen abzulenken, negativ zu beeinflussen. Nimm uns da gerne nochmal mit, so wie diese Erfahrung da bei den letzten Spielen für dich war.
Ja, also wir sind ja eine sehr gute Saison gestartet in unserem Olympia-Jahr quasi. Wir sind vor Francesco angekommen. Wir haben mit der FES zusammengearbeitet, Francesco nicht. Wir haben auf einmal gesehen, diese Trauma von Sochi ist überwunden. Die FES hat richtig geackert. Die haben Material hingestellt, was à la Bonheur ist. Franz ist ja nach Sochi weggegangen von der FES, weil die halt, wie gesagt, nicht geschafft haben, diesen Schlitten hinzustellen. Und ja, wir haben viel entwickelt mit denen, also viel gekämpft, viel gemacht mit der FES. Besonders Nico hat da relativ viel Input gegeben aus Pilotensicht. Und wir hatten halt so ein sehr, sehr gut kompaktes Gerät stehen. Und Franz hatte kein gutes Gerät stehen. Franz hat mit Weihnachts zusammengearbeitet. Wir waren in den ersten zwei Weltcups vor ihm gewesen. Und auf einmal ist bei mir so wieder diese Aha-Effekt hochgekommen. Du hast, alles hat sich ausgezahlt. Wir sind jetzt auf einer richtig guten Welle. Und Gerät läuft. Also wir brauchen das Gerät keine Sorgen mehr machen. Das ist jetzt nicht so wie 2014. Traumas überwunden, abgehakt. Mit dem Thema brauchst du dich nicht nebenbei beschäftigen. Gerät scheint zu laufen. Genau. Da stand aber für mich immer noch zur Debatte Zweier oder Vierer. Also ich bin ja eigentlich der klassische Zweier- und Viererfahrer. Aber mit 38, mit den Jahren in den Knochen, die schweren Verletzungen, die ich hatte, ich wollte es unbedingt im Kopf. Die Trainer hatten aber ein bisschen Bedenken. Mhm. Ne? Zweier, Vierer. Deswegen bin ich ins Ausschieben gegangen mit Christian Poser, der kam auch aus Potsdam. Und wir waren ungefähr auf einem Level. Und ich habe jetzt nachträglich gehört, dass relativ schnell schon klar war, Kruske fährt sowieso nicht bei Olympia, weil die neue Generation Bobs, die werden ein bisschen schmaler, die werden ein bisschen flacher wegen der Aerodynamik. Wir haben ja viele Windkanaltests gemacht und so. Und die war für meine Statur einfach für ein Zweier nicht mehr optimal ausgestattet. Mhm. Zu kräftig, zu große Schultern, zu breit, viel zu viel Windwiderstand. Ja. Also die Aerodynamik hat einfach extrem gelitten. Ne? Und deswegen war eigentlich schon, glaube ich, relativ zeitig klar. Man hat mir es nur nicht versucht zu kommunizieren, dass es mit dem Zweier so nicht wird. Hab mich aber trotzdem immer noch in diese Competitions geschickt. Ne? Immer diese, einen Wettkampf du, einen Wettkampf ich. Mhm. Und da war ich auch sehr, sehr angespannt, weil ich natürlich auch immer die Angst hatte, mit 39 mich jetzt zu verletzen und dann wartet kurz vor Olympia, obwohl der wirklich auf einer guten Welle lief. Ne? Deswegen habe ich mit mir selber natürlich immer ein bisschen gehadert mit dieser Doppelbelastung Zweier-Vierer. Weil die ja immer wirklich zwei Rennen sind mit Training. Du musst ja ein Training fahren, kannst ja nicht einfach so gesetzt werden. Ne? Wo ich natürlich immer in der Hoffnung war, ich komme durch und ich verletze mich nicht. Und dann St. Moritz dann kurz vor der Olympiade kam es dann zum Showdown. Man wurde diskutiert, wer jetzt den letzten Weltcup fährt. Und ich, natürlich wäre man den aus persönlicher Motivation gefahren. Ne? Ich hätte schon gerne gesagt, ja, wir machen jetzt hier nochmal ein Ausschieben. Ne? Aber man hat mir dann mitgeteilt, dass sie sich schon für Posi entschieden haben.
Ja.
Nachträglich auch aus den Gründen der Aerodynamik, ne? Weil wir eigentlich so auf dem Level in Zweier standen. Und mir ist danach richtig ein Steil vom Herzen gefallen, was viele auch nicht glauben können, sozusagen. Weil ich habe gesagt, jetzt kannst du dich nur auf dieses eine Vierer-Event konzentrieren. Du schonst dich nochmal, du kannst nochmal ins Training klarer fahren, du hast nicht diese Woche vor den Olympischen Spielen den Vierer, den Zweier. Also die Verletzungsgefahr minimiert sich extremst und du kannst dich auch nochmal fit machen für den Vierer, für den großen Showdown. Und wir kennen ja die, wie es ausgegangen ist, auch gerade im Zweier mit Nico weiter. Ersten Tag führt er noch, zweiten Tag rutscht er komplett weg, also nicht mal in der Medaillenrang. Bin ich ja wirklich froh, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe, ne? Weil im Vierer hat es dann eben halt nochmal richtig gefruchtet. Aber wie ist es dazu gekommen? Also ich habe dann, wie gesagt, ja immer schon im Fokus, ihr habt die meckern alle, Kruske zu alt, 39, bringt das überhaupt noch? Ich habe auch den Test in der Olympiasaison gewonnen im schweren Gerät und wurde immer noch diskutiert, obwohl ich den ja schon wieder gewonnen habe, also schon wieder bewiesen habe, auf der schweren Position ist der fit einfach. Ne?
Ja.
Also der Kruske hat einfach mit 39 immer noch der beste Anschieber. Naja, dann haben wir ja so eine interne Battle so ein bisschen mit Franz gehabt. Der hat dann auch immer auch wieder den FES-Schlitten bekommen und dann hatten wir alle FES und Franz ist wieder hochgestiegen, materialtechnisch. Auf jeden Fall war es dann eben halt schwierig, jetzt allein von Sieg oder von Goldmedaille zu sprechen. Jetzt für mich war es aber wichtig, nochmal mit einer Medaille nach Hause zu fahren als Karriereabschluss. Ne? Und dann, weil gerade so du von Motivation sprachst, also wichtig war, die Koreaner hatten auf dieser Bahn über 600 Fahrten. Wir hatten vielleicht 24 oder 25 Fahrten.
Okay, ja.
Was bei so einer Sportart wie Bob, wo man die Bahn aus dem FF kennen muss, sehr, sehr wichtig ist, da ist manchmal 5 Fahrten mehr, bist du schon auf einem ganz anderen Level. Die hatten aber einfach mal die komplette Saison weggelassen, weil die Heimmannschaft ist ja immer gesetzt für Olympische Spiele. Ne? Die haben nicht ein Weltcuprennen mitgemacht, sondern haben die ganzen Winter auf dieser Bahn trainiert
für
die Olympischen Spiele. Ne? Also jetzt vermessen von mir zu sagen, aber wenn ich die Vorbereitung dann mit dem Bob fahre, dann werde ich wahrscheinlich auch noch vorne ankommen, weil ich ja nie noch weiß, an welchen Dings ich zählen muss. Nee, das war jetzt ein Scherz, also ich bin jetzt nicht der Pilot, ich bin Anschieber. Aber ich sag mal so, dass die schon die Chancen, da zu gewinnen oder vorne zu sein, war für die Koreaner schon extrem hoch und ich hast du hier von vornherein da gesetzt. Es war also wieder ein Platz im Kopf gewesen für mich, der also auf jeden Fall sehr, sehr umkämpft war. Ne? Also wir mussten auf jeden Fall alles geben und mussten wirklich mit der besten Performance an den Start gehen. Ja, und beim Bobfahren ist es ja so, dass die Startzeit ja relativ wichtig ist bei uns. Ja. Also gerade im Männerbereich muss man schon, gewinnst du halt heute nicht mehr, wenn du nicht mehr mitstartest. Also du musst mitstarten, startest du nicht mit den Konkurrenten, dann kannst du eigentlich auch die Medaille abhaken. Bei Frauen gibt es das teilweise noch, dass die hinterher starten und dann über Gewicht irgendwie und die Material aneinander vorbeifahren.
Ja.
Aber bei meinen Männern ist es eigentlich so, wenn du dann eine Zehntel hinterher startest, kannst du es eigentlich vergessen. Na, dann musst du schon mal, kannst du die Medaille schon abrasen. Auf jeden Fall haben wir es geschafft in 3 Läufen und so hinzukämpfen, dass wir um die Bronzemedaille mitfahren. Franz war eigentlich schon gut wie durch, noch mit den besten Startzeiten zurecht, weil er halt auch von den Piloten einfach der beste Starter ist. Der startet ja genauso schnell wie seine Anschieber.
Ja.
Und insofern war das da so schwer mit einem Rodelpiloten wie Nico, der jetzt von der Athletik her nicht ganz so im Sprintbereich gesegnet ist wie Franz, mussten die Anschieber hinten schon noch ein bisschen mehr bringen als bei Franz zum Beispiel. Die müssen halt mitschieben, also mit Franz, ja. Aber die haben halt immer eine gute Startzeit. Ne? Und im Endeffekt ist es ja dazu gekommen, dass wir uns vorher auch so ein bisschen gebettelt haben. Thorsten Marges ist ja der Spezialist aus der Mannschaft, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, der gerne mal mit lange böse gucken versucht, jemanden aus dem Konzept zu bringen.
Okay.
Und das hat natürlich bei mir wieder an der falschen Adresse gewesen. Bei mir brauchst du nicht lange böse gucken, weil dann werde ich als sportlich böse, also muskulär. Hole ich dann halt noch ein bisschen was raus und wir waren ja schon echt an der Grenze. Ne? Und um jetzt mal für den Zuschauer so kurz zu erklären, werden jetzt viele nicht verstehen. Die Startzeit sind immer diese 50, 55 Meter. Du startest immer so um die 4,90 rum auf dieser Bahn in Korea. Und wir sind, glaube ich, eine 94 gestartet. Und die Koreaner waren immer langsamer als wir, lagen aber vor uns. So, und jetzt mussten wir haben jetzt beschlossen, im letzten Lauf, der vierte, also mein letzter Lauf meiner Karriere, im vierten Lauf müssen wir nochmal unter diese 94. Also wir müssen nochmal schneller starten, am Ende der Olympischen Spiele, in dem letzten Lauf, um eine Medaille zu gewinnen. Und da kam halt diese ganze Sache, die ich meine ganze Karriere halt vorher so trainiert habe, von Salt Lake City, von der ersten Geschichte, auch von den Leichtathletikern, diese Enttäuschung, kam die komplette Motivation hoch, der böse Blick von Thorsten Marges. Es hat sich alles bei uns, hat sich bei mir potenziert. Mhm. Ich war der Einzige, der noch oben an der Startstrecke ein paar Abläufe gemacht hat. Und dann kam Nico zu mir an und meinte zu mir, Kuski, wir müssen jetzt eigentlich eine 4,88 starten. Also wir sind da vorne 4,90, 4,91 gestartet. Ne? Und ich habe zu Nico gesagt, wir starten jetzt eine 4,88. Und dann ist die Medaille sicher. Ne? Was ist passiert? Koreaner starten wieder 4,94, 4,95, keine Ahnung. Bis ich jetzt nachdenke, ich muss immer nachgucken. Und wir starten und starten eine 4,88. Also da haben wir uns als einzige Mannschaft verbessert im Start und fahren unten mit Korea zusammen auf die Silbermedaille. Also auf Null. Ne?
Ja.
Nachträglich kann man so einen mentalen Mentaltrainer oder so einen Trainer wie dich, wie dir sagen, genau die ganze Karriere hat sich an dem Tag bei mir komplett entladen und ich habe an dem Tag komplett alles auf den Punkt gebracht. Und wir haben in unserem Team, ne, in unserer Motivation, genau das geschafft, was wenige Mannschaften schaffen in dem Moment. Einfach nochmal 200 raufzulegen, weil der bei uns die richtige Welt ist. Und dadurch nicht eine Bronzemedaille zu kriegen oder komplett rauszufallen auf Platz 4, sondern einfach nochmal einen Platz nach vorne zu rutschen und sich eine Silbermedaille zu kaschen mit den Koreanern zusammen, die halt wir 680 Fahrten mehr hatten, ne, die wir am Start angeschlagen haben. Und das ist so für mich der optimale Karriereabschluss gewesen. Also auch diese letzte Rennen. Und ich sage, dass das vorher alles einen Sinn hatte. Also es wäre nicht zu diesem Tag, an dem Tag auch zu dieser Zeit gekommen, hätte ich nicht das erlebt, was ich vorher erlebt habe von meinem ersten Leistungssporttag an. Das ist einfach so.
Ja.
Und genau, das ist so wie vorher, also so vorher gesehen, ne?
Ja.
Alles, was passiert ist. Ich glaube, wie gesagt, durch diesen Beugeabriss wären wir diese Motivation nicht gekommen, wir wären nicht diese 4,88 gestartet. Wären wir nicht. Ne? Wenn alles normal durchläuft, kannst du dich nicht so motivieren. Und genau, das ist so ein bisschen meine Story oder mein Ding zu diesen letzten Olympischen Spielen, zu dem ich geschafft habe, der erfolgreichste Bobfahrer aller Zeiten zu werden, weil ich vorher nicht als Fokus hatte. Das hat mir André Lange, der war ja Kommentator, ne, dann unten gesagt, Kuski, Mensch, blöder Hund, hast mir jetzt meine Dings geklaut. Und dann wusste ich erstmal gar nicht, was er will von mir und ist mir dann erst im zweiten Schritt eingefallen. Ich hatte mich davor gar nicht mehr beschäftigt, der beste Bobfahrer aller Zeiten zu werden. Ne? Ich wollte einfach nur für mich eine super Performance abliefern und nochmal eine Medaille versuchen zu kriegen mit dem besten möglichen, was man rausholen kann. Ne?
Ja.
Wie gesagt, wenn es nicht dazu gekommen wäre, weil ich ja 2014 gesagt habe, dann hat man es einfach nicht geschafft, du hast aber alles gegeben. Ne? Und dann wäre ich dann auch natürlich traurig ein bisschen gewesen, aber nicht ich hätte mich jetzt nicht gesagt, ich hätte das noch verändert oder die waren noch böse oder die haben noch das und das hätte ich nicht gemacht. Wie gesagt, da spielt die Fairness halt eine große Rolle. Aber an dem Tag haben wir wirklich alles auf den richtigen Punkt gebracht und wurden mit einer Silbermedaille belohnt. Die ich nachträglich, wie gesagt, auf die Karriere zurückführen kann, dass es genau aus dem Grund passiert ist, wie es passiert ist. Und das versuche ich jetzt, wie gesagt, auch so meinen Athleten ein bisschen weiterzugeben. Bringe die Story jetzt nicht so oft, aber das sind so Sachen, wie man manchmal Leuten erklären kann, wie man noch auch in der tiefsten Verletzungszeit oder in dem, wo alle Menschen abgeschrieben haben, immer noch weitermacht. Ne? Oder auch mal ein Training, das nicht gut läuft oder wo man mal zurückliegt oder sonst irgendwelche Sachen. Ne? Das kann man immer aus diesen Sachen rausnehmen und hat für mich immer diese mentale, hat immer sehr, sehr viel bei mir einen sehr, sehr hohen Stellenwert, viel mit Leistungsentwicklung zu tun und deswegen bin ich da auch mal auch so ein Freund, weil ich es halt wirklich live am eigenen Körper erlebt habe und das, ja, reflektierte Versuche nochmal zu vermitteln.
Ja, mega gut. Vor allem finde ich es eine super Story, dass das quasi so zum Ende auch nochmal so dieses Beispiel ist, wie du auch so deine vergangenen Erfahrungen halt für dich nutzen kannst. Weil du hast das ganz am Anfang angesprochen, als du 2002 in Salt Lake City warst und diese Nervosität hattest und André Lange dann zu dir gekommen ist und gesagt hat, hey, guck doch mal, du bist hier schon gefahren, du bist hier schon Dritter geworden, das sind genau dieselben Leute, das ist nichts anderes, das ist einfach nur ein Wettkampf. Und du quasi auch so die vergangenen Erfahrungen genutzt hast, um runterzukommen und deine Performance zu liefern. Und dann zum Abschluss nochmal so, wo du weißt, okay, jetzt brauche ich nochmal diese paar Prozent einfach mehr, die eigentlich gerade gar nicht da sind, aber dann halt zurückzublicken auf irgendwie fast 20 Jahre sozusagen und da irgendwie all die Bausteine zusammenzufügen, um halt da am Ende nochmal so dieses letzte Quäntchen rauszuholen, das dich dann pusht und dir diese letzte finale Medaille gibt, so für diesen ja ziemlich perfekten Abschluss eigentlich deiner Karriere.
Das war's. Also das so, genau so war es eigentlich gewesen. Ne? Also dieses, für mich ist mal nichts Negatives, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ne? Auch so, wir haben auch nicht im Olympischen Dorf davor gewohnt, ne? Wo viele mal sagen, ja, du musst doch im Olympischen Dorf wohnen, Party, die anderen Sportler. Wir haben im Vorfeld mit Absicht in den früheren Bundestrainern eigene Häuser gehabt, wo du halt von dem Trubel weggenommen wurdest. Ne?
Okay.
Aber auch das war so eine Sache für mich. In den letzten Olympischen Spielen haben wir ja im Dorf gewohnt. Und das war für mich mal noch so ein Genießen. Ne? Also einfach nur so ein Punkt, Wohlbefinden oder nochmal so ein bisschen ein anderes Feeling holen, dass du jetzt, also du wurdest nicht so verwöhnt, vor die vier Olympischen Spiele im Dorf wohnst, dann bist du wahrscheinlich so, ja, das Olympische Dorf, ist das und das und das. Ne? Also dieses Highlight auch immer, diese Highlights setzen. Ne? Diese, in Sochi waren wir auch im Olympischen Dorf, aber es war so ein bisschen anderes Feeling, weil du ja wirklich auch ein Haus hattest im Olympischen Dorf und in Vancouver auch relativ viele Dörfer gab. Also da gab es für die Skifahrer da und wir waren in dem Bereich. Aber du hast trotzdem in deinem Haus im Dorf so ein eigenes Level gehabt. In Korea war es wieder so, großer Turm, also wie ein Neubau, viele Sportarten vermischt. Auch bei uns auf der Etage waren die Sportler, das war in den anderen Olympischen Spielen nicht so. Aber auch das hat mich bei den Olympischen Spielen 2018 nochmal so ein bisschen getriggert. Ne? Also du hast so nochmal ganz andere Einflüsse, du genießt das nochmal, weil du weißt, das sind die letzten Olympischen Spiele. Und jetzt versuchst du nochmal alles, was auf so einem Dorf ist, in der Zeit, die dir natürlich möglich ist. Also wir hatten ja noch, bei uns ist ja mal relativ viel zu tun. Also wir sind ja nicht, dass mal ein Tag Ruhe ist oder so, sondern wir haben ja straight durchgearbeitet bis zu den Wettkämpfen. Aber trotzdem kannst du in der Zeit nochmal ein bisschen für dich einen Fokus im Kopf anders legen. Ne? Mensa mit anderen Sportlern halt mal sitzen und mal gucken. Ne? Alles so eine Sachen haben einfach zu diesem Punkt geführt. Und da sage ich auch wieder nachträglich, es war gut, dass wir die ersten drei Olympischen Spiele nicht in den Olympischen Dörfern gewohnt haben, ne?
Ja.
Weil das für mich jetzt einen ganz anderen Stellenwert hat hier und ich mich nochmal so wohler fühle und nochmal pushe und versuche bei meinen letzten Olympischen Spielen das nochmal so zu genießen. Ne? Und das hat mich wieder so, sage ich mal, innerlich ein bisschen motiviert, gepusht, ein bisschen auf ein anderes Level gehoben, weil es halt nur nicht alltäglich war vorher. Also nicht alltäglich, das also in den letzten Spielen nicht so war. Ne? Das ist so einfach. Und dass die fünften Spiele waren, der so ein so glücklicher Rekord ist für einen Bobfahrer.
Ja.
Und ich wusste, dass es keine sechsten Spiele gibt. War das für mich halt nochmal so ein Genießen. Ne? Ich stand auch als ich mich, wie gesagt, mit Nico Walter dann oben nochmal getroffen habe, gesagt, wir starten jetzt die 488 und machen wir einfach. War ich auch nachher der einzige Sportler, obwohl ja wir ja nochmal vor den Koreanern und vor Francesco dran waren, musste ich mir aber einfach nochmal diese 5 Minuten geben, obwohl das Umziehen dann knapp war, dass ich in Ruhe da oben, ohne dass ein Mensch da ist, einfach nochmal für mich dieses Umfeld da aufsauge. Also ich habe dann lieber die 5 Minuten Hektik gehabt unten im Umziehen. Aber ich wollte einfach nochmal bei meinen letzten Spielen nochmal auf diese Berge gucken, was du jetzt nicht mehr so genießt davor. Ne? Das ist einfach so. Und das waren für mich, wie gesagt, auch so kurze Sequenzen, die einfach dazu geführt haben, dass du einfach den letzten Start machst, wie du machst. Ne? Und selbst, man kann ja auch nicht davon nicht sprechen, weil alle sagen immer, ja, letzter Start kannst du ja so und so alles raushauen in deiner Karriere, kann dir alles abreißen. Ne? Ja, reißt dir der Beuger ab, argumentiere ich dann immer. Reißt dir der Beuger ab, kannst du nicht einsteigen, versaust du doch deine Medaille. Nee, das muss alles schon mit Köpfchen passieren. Du kannst nicht einfach nur gib Gummi und kann ja ruhig alles wegfliegen. Funktioniert nicht. Also du musst es schon mit Köpfchen und Motivation trotzdem machen. Ne? Und das, kommuniziere gerne meinen Nachwuchssportlern, so Menschen wie dir oder Personen, die mit so einem Thema natürlich viel zu tun haben und andere stark machen. Ne? Um da, wahrscheinlich hast du jetzt ein paar Parallelen noch zu dir oder dazu, deinen Klienten oder Sportlern gefunden.
Auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge. Und ich glaube, wir könnten uns hier, also zumindest von meiner Seite, auch noch 2 Stunden unterhalten. Ich finde es super spannend, deinen Geschichten so zuzuhören und da immer noch mal so ein paar Punkte rauszupicken. Aber ich habe jetzt noch eine Frage für dich so zum Abschluss, weil wir haben ganz viel über Erfolg gesprochen natürlich. Du hast das auch gesagt, so ein bisschen, dass du einfach ja auch von diesem Erfolg einfach getrieben warst während deiner ganzen Karriere. Was bedeutet Erfolg für dich?
Schwer jetzt in kurze Worte zu fassen. Also Erfolg heißt, ist für mich, man kann jetzt viele Sachen haben, also für das Umfeld zu zeigen, dass man wirklich für eine Sache, wo man sich wirklich, die man wirklich ernst nimmt und ernst sieht, alles zu geben, alles unterzuordnen und damit zu zeigen, was man erreichen kann. Kann man ja von der Sache mit mir und Erfolg ja in andere Sparten auch übertragen, ne, ob es jetzt in der Familie ist, egal, also berufliche Dinge überhaupt. Für mich ist Erfolg einfach das Ergebnis. Ja, ist schwierig zu beantworten, muss ich ehrlich sagen. Die schwierigste Frage kommt zum Schluss. Ja. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, vielleicht fange ich nochmal an. Ich hatte eine sehr steilige Karriere, obwohl die für die Außenwelt vielleicht nicht so steilig aussieht. Mhm. Weil man halt immer nur über die positiven Sachen sieht, über die positiven Sachen spricht und sie sieht als Zuschauer. Aber ich finde schon, dass die sehr, sehr steilig war. Wie gesagt, viele Sachen habe ich gar nicht angesprochen. Wir können da stundenlang drüber sprechen und kann dir noch Anekdoten erzählen von vor der WM, zwischen der WM, Vorbereitung etc. Also es gibt viele Sachen. Und wenn man das alles mal so in einen Topf packen würde und dann guckt, was für Erfolg rauskommt, dann ist, ist für mich der Erfolg, das immer da zu kämpfen und das rauszukriegen, obwohl das Leben nicht immer friedlich und schön ist und man aber trotzdem den Erfolg als Ziel sehen sollte und es einem dann noch mehr gibt, wenn man ihn dann erreicht im Kopf, als man sich vorher vorstellen kann, ist, glaube ich, so die Erklärung, die ich jetzt dafür finden kann.
Sehr cool, danke dir. Ja. Alright, dann zum Abschluss für all diejenigen, die hier dich gern auch ein bisschen verfolgen wollen. Du hast gesagt, du bist jetzt nicht der Typ, der irgendwie 5-mal die Woche bei Social Media irgendwelche Trainingsinhalte postet, die du mit deinem Sportler durchgehst, aber vielleicht will der eine oder andere da trotzdem mal reinschauen, sich mit dir connecten. Was sind so die besten Kanäle?
Ich bin eigentlich nur bei Instagram, also Facebook habe ich nicht. Instagram finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Also ist für mich jetzt vorhin die Erzählung vielleicht ein bisschen zu extrem ausgedrückt, als ich selber sehe. Also ich bin bei Instagram, Kevin-Kuske. Ich mache es schon auch, um meine Sportler ein bisschen zu pushen, um auch zu zeigen, dass die eben halt akribisch trainieren. Also das hat ja auch was mit dem Thema zu tun, was du machst. Ne? Poste da relativ viel über meine Athleten. Mein Privatleben lasse ich da komplett raus, weil ich finde, das ist mein Ding, Privatleben. Ja. Ist ja bei den neuen Influencern oder den Leuten, die sich im Internet verkaufen müssen oder als Promis. Ich habe ja auch ein paar Promi-Sachen noch mitgemacht nach meiner Karriere, wo man schon merkt, dass die schon gerne möchten oder die wollen, dass du dann deine Familie und dein Privatleben postest, will ich nicht. Es sei denn, ich mache Sport. Also ich mache schon wieder eine sportliche Schiene. Ja, ich werde jetzt auch in Zukunft, also es war vielleicht auch ein bisschen zu extrem ausgedrückt, schon meine Trainings mal ein paar Fotos zeigen oder mal ein Training machen. Ich bin aber nicht der Trainer oder Influencer, der quasi seine Philosophie und sein Trainingskonzept quasi im Internet darlegt. Das versuche ich schon personalmäßig 1:1 mit meinen Athleten schon so umzusetzen und nicht so zu sagen. Aber ich biete auf jeden Fall viel sportlichen Content trotzdem. Also man sieht schon Übungen und sieht schon Trainingsvariationen. Und ich habe ein paar Freunde, die mit denen ich Kooperation habe, was so Supplemente angeht. Also wenn mir jemand eine Frage stellt bei Instagram, was Ernährung angeht, aus Leistungssportsicht, wie gesagt, ich bin nicht derjenige, der sagt, das ist mein Konzept mit der Ernährung oder das musst du beim Training machen. Also da muss jeder für sich den Weg finden. Ne? Gibt nicht einen richtig oder falsch, sondern gibt viele Sachen, die richtig sind, aber auch viele, die falsch sind. Also wenn mich jemand fragen will über Ernährung, Training, kann ich das aus meiner Sicht denen schon kommunizieren, bin aber jetzt nicht der reine Influencer-Sporttyp. Also das war jetzt wahrscheinlich zu übertrieben, das wollte ich jetzt mal sagen. Also man sieht schon sportlichen Content bei mir, man sieht schon meine Supplement-Philosophie, weil ich da auch einen Freund habe, der uns da unterstützt in der Trainingsgruppe, die ich natürlich dann auch dankbar zeige bei uns. Ja. Und da auch, wenn jetzt in der Außenstehende mal eine Frage hat, ne, weil das haben wir ja vorhin auch ja mal kurz besprochen, viele Leute gibt, die was verkaufen, obwohl sie selber ja nicht so kommunizieren oder konsumieren und eher andere Sachen, über die man nicht spricht, machen. Und da bin ich schon sehr ehrlich, wir sind ein dopingfreier Sport. Da stehe ich, wenn mir eine Frage hat, bin ich auch offen und beantworte die. Genau, also ich bin so eher der seinen Account klein hält, aber trotzdem ein bisschen mal zeigt, wen es interessiert. Genau.
Okay, perfekt. Dann packe ich das auf jeden Fall direkt mit in die Shownotes und dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer mich bei dir hier zu bedanken für deine Zeit, dafür, dass wir hier das Interview aufnehmen konnten in live und natürlich vor allem auch für deine Offenheit. Also ich hoffe, jeder von den Zuhörern hatte hier irgendwie direkt Zettel und Stift dabei, weil da waren, glaube ich, so gerade für die mentale Ebene und was Einstellung und Motivation angeht, so viele Learnings dabei. Also vielen, vielen Dank, dass du das hier alles geteilt hast und danke für deine Offenheit.
Sehr, sehr gerne. Mir viel Spaß gemacht. Also war ein schöner Podcast, ne? Sagt man heutzutage. Schöner. Wie hat man früher gesagt? Eine schöne Unterhaltung.
Schöne Unterhaltung, genau. Hat man wahrscheinlich früher gesagt.
Nee, hat mir auch viel Spaß gemacht und bin natürlich, hast du schon richtig angesprochen, ja, sehr offen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der Sachen zurückhält und da auch Sachen verschweigt, weil wir haben jetzt auch nichts Negatives gegen irgendjemanden gesagt. Ich hoffe, dass vielleicht manche das für sich von deinen Zuhörern oder Zuschauern oder Followern vielleicht ein paar Parallelen sehen, das vielleicht, ja, vielleicht mit dir dann nochmal auswerten oder mit denen dann sprechen. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir, mir auch. Ja. Mach's gut.
Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.